MDR Blue Nachtclub. Überpop.
Mit Henning Cordes, moin, guten Tag. Es ist im 21. Jahrhundert ganz sicher nicht ungewöhnlich, wenn sich Bands fantasievolle Kostüme überziehen, bevor sie auf die Bühne gehen. In ihren Performances, in ihrer Musik lassen sie sich inspirieren, sie covern, sie interpretieren neu. So betrachtet ist auch ein Genre wie der Mittelalter-Metal nur ein weiteres Genre neben Schlager, Trap und Happy Hardcore. Seine Protagonisten sind auch nur Entertainer auf Bühnen, genau wie Tyler the Creator und Taylor the Swift. Man hat seinen Edge und zieht die Show durch. Dennoch scheint Mittelalter-Metal in der an Seltsamkeiten nicht armen Welt der populären Musik noch ein bisschen seltsamer zu sein. Klamotten, Instrumente, Vorbilder, vielleicht alles ein bisschen zu alt und zu far out. Dass sich so mancher vielleicht denkt, Mittelalter-Metal, was soll das eigentlich? Was und warum? Diesen Fragen möchte ich heute auf den Grund gehen. Helfen wird mir dabei der Historiker Kilian Bauer. Der beschäftigt sich mit dem Mittelalter-Metal sozusagen beruflich und wird hier auch beantworten können, wie viel echtes Mittelalter denn überhaupt drin ist im Mittelalter-Metal. Oder ist das alles nur Klischee-Rock in Fellkostümen? Wir finden es raus. Vorher ein ganz klein wenig Musik von einer der ersten Bands, die zumindest ein bisschen nach Mittelalter klangen. Das ist ein kurzes Stück von Augenweide aus den 70ern. Augenweide hier bei Nachtclub Überpop NDR Blue. Heute geht's um Mittelalter-Metal und da kennt sich Dr. Kilian Bauer aus. Passenderweise ist er heute in der Sendung zu Gast. Moin, Kilian.
Moin, freue mich da zu sein.
Vielleicht mal als erstes gefragt, ist der Metal denn etwas, auf das du tatsächlich erst im Rahmen deiner beruflichen Befassung mit mittelalterlicher Geschichte gekommen bist oder hat das eher was mit privatem Interesse zu tun?
Das ist jetzt schon die Gretchenfrage gleich am Anfang. Aber so wie ich auch schon von Studierenden im Seminar zur Popkultur enttarnt wurde, muss ich sagen, ja, das Interesse am Mittelalter und am Metal ist natürlich erstmal in der Kindheit entstanden schon und in der Jugend. Also ich habe privat durch meinen Bruder angefangen, erstmal Grunge zu hören und habe mich immer weiter in Richtung Metal entwickelt und habe dann eben auch privat Metal gehört, das mal mehr, mal weniger, aber unter dem Strich des Privatinteresses auch vorhanden.
Dann vielleicht nochmal was Grundsätzliches. Du bist eigentlich an der Universität Eichstätt-Ingolstadt, inzwischen aber ausgeliehen, nicht an den FC, sondern an die Uni Tübingen. Jetzt im Frühjahr 25 erscheint das Buch Dark Medieval Times, das Mittelalter im Metal. Kannst du mir eben nochmal konkreter sagen, wie deine ersten Metal-Erlebnisse waren? Also hast du da so ein Konzert, so ein Erweckungserlebnis gehabt?
Schwierige Frage. Wenn ich jetzt so an meine Jugend denke, ich glaube, das ging los, eben wie gesagt schon mit dem Grunge. Und dann hatte mein Bruder einen Visions-Sampler und da war dann irgendwie was drauf. Ich glaube, da waren Hardcore-Bands, von Madball war was drauf, aber auch kuriose Mischung von Synergy, eine Power-Metal-Band, die man heute gar nicht mehr kennt. Und dann bin ich, weil ich dann auch angefangen habe, E-Bass zu spielen, in, ja, Kreise geraten, in denen so klassischer Power-Metal Heavy Metal gehört wurde und dann bin ich so zu Nightwish gekommen. Ich glaube, Nightwish war in diese richtigen Heavy Metal oder im Sinne halt hier jetzt Gothic oder Symphonic Metal Gefilde, war so der Einstieg. Und parallel dazu habe ich aber auch, wie man das in den Nullerjahren, dann in den frühen Nullerjahren gemacht hat, New Metal gehört, Sepultura, das war so das große Ding. Die haben in der Kleinstadt, aus der ich komme, beziehungsweise ich komme nicht mehr aus der Kleinstadt, sondern aus dem Landkreis davon, die haben da in einem Club gespielt und das war Abriss und hat mega Spaß gemacht. Das sind so die einschneidenden Erlebnisse. Da war ich auch gar nicht an eine spezielle Metal-Szene irgendwie gebunden. Also, dass ich jetzt nur Black Metal oder Viking Metal gehört hätte. Was mich damals so am meisten interessiert hat, war eigentlich dieses Gothic Metal-Ding, was in den 90ern auch noch so in war. Typo Negative, Paradise Lost. Was aber alles mit dem Mittelalter ja gar nichts zu tun hat eigentlich.
Bevor wir hier jetzt gleich zum Mittelalter-Metal kommen, würde ich gerne nochmal alle auf Stand bringen, über was wir hier überhaupt sprechen. Kurze Klassenarbeit, Geschichte, 8. Klasse. Was ist denn nochmal das Mittelalter? Man erinnert sich also vielleicht noch an Luther, Neue Welt. Wann es losging, das könnte schon so ein bisschen enger werden. Könntest du unser Schulwissen nochmal kurz auffrischen?
Ja, als Mittelalter bezeichnet man landläufig, also das sind die Konventionen, den Zeitraum zwischen 500 nach Christus und ungefähr 1500 nach Christus. Natürlich war die Welt am 01.01.500 und am 01.01.1501 nicht plötzlich eine andere. Man hat eben diese Epoche eingeführt, um die Vergangenheit zu strukturieren, also als Hilfsbegriff. Und was halt in diesen Bereich so reinfällt, am Anfang sind so Entwicklungen wie die Christianisierung, die sogenannte Völkerwanderung, dann haben wir manchmal noch Karl den Großen vielleicht, das Ende des Römischen Reichs und am Ende dann eben so Sachen wie den Fall Konstantinopels, also das Ende Byzanz, was ja das Oströmische Reich ist. Also da hat eigentlich, könnte man aus anderer Perspektive sagen, die Antike erst wirklich aufgehört. Erfindung des Buchdrucks, die in Anführungszeichen Entdeckung Amerikas, Reformation. Und zwischen diesen beiden Punkten ist ganz viel passiert und das nennt man eben Mittelalter.
Gibt es ein Mittelalter-Klischee? Also was ist passiert zwischen 500 bis 1500? Gibt es ein Mittelalter-Klischee, das sich besonders nervt, mit dem du gerne mal aufräumen würdest?
Oh, das ist tatsächlich ganz lustig, weil wir im Studium und auch später mit den Mittelalter-Klischees so bombardiert wurden und gesagt bekommen haben, das ist nicht wahr, dass ich mittlerweile fast gar nicht mehr sagen kann, dass es diese Klischees irgendwie noch gibt, weil aus meiner Perspektive sind zum Beispiel die Hörnerhelme der Wikinger natürlich ein Klischee, das in Umlauf ist, aber ich glaube, das nehmen die wenigsten noch voll. Also ich glaube, niemand denkt mehr wirklich, dass Wikinger Hörnerhelme hatten, sodass es fast eher das Klischee ist, dass man denkt, dass andere Leute an diese Klischees glauben. Aber wir haben natürlich diese Stereotypen-Darstellung vom Mittelalter, das finstere Mittelalter, das wir in der Popkultur oft in Filmen haben. Man braucht immer so ein bisschen Schmutz im Gesicht, vielleicht faule Zähne. Alle sind ein bisschen gewalttätig, alle sind ein bisschen schräg drauf. Alle sind religiös fanatisch und das ist dann das Mittelalter. Oder umgekehrt dann halt dieses positive Mittelalterbild, was ja auch nicht unbedingt reflektierter oder näher an der Realität ist, wo man irgendwie meint, die Menschen haben näher an der Natur gelebt und kannten ihren Platz in der Gesellschaft und alles war so übersichtlich. Niemand hatte Stress, weil das Handy nicht klingeln konnte und man nicht zur Arbeit musste und sowas. Das sind so diese Standardsachen, mit denen man konfrontiert wird dann eigentlich sowohl in Popkultur, auf Mittelaltermärkten. Und das macht natürlich auch alles irgendwie Spaß, ist aber manchmal der Sache hinderlich. Also ich hatte, als ich noch zum Friseur gegangen bin, mal eines dieser unangenehmen Friseurgespräche.
Man muss vielleicht kurz dazu sagen, die Hörerinnen und Hörer können die ja nicht sehen, aber Kilian Bauer trägt keinen ausufernden Afro mehr oder sowas. Ich will ihn nicht weiter unterbrechen.
Ja, genau. Ja, früher ausufernde, also ja, lange Haare hatte ich tatsächlich. Aber das ist ja eigentlich schon nach der Einleitung mit den musikalischen Vorlieben fast klar. Dieses unangenehme Friseurgespräch, da wurde ich gefragt, ja, was machst denn du so? Da habe ich gesagt, ja, Arbeit an der Uni, Historiker, mittelalterliche Geschichte. Und dann meinte mein Gegenüber, Ach ja, toll, Mittelalter. Ich gehe auch gerne auf Mittelaltermärkte. Ich gehe da so gerne als Hexe. Und das ist dann wieder ein bisschen unangenehm, weil man ja in so eine Situation gerät, in der man jetzt nicht belehrend sein will, aber sich trotzdem denkt, eigentlich müsste man jetzt sagen, also Hexenverfolgung ist so ein Neuzeitding, frühe Neuzeitding, es hat mit dem Mittelalter nichts zu tun. Und naja, was soll ich sagen? Hexen hat es halt nicht gegeben. Ja? Und deswegen ist es schwierig, wenn man sagt, ich gehe auf einen Mittelaltermarkt als Hexe. Und auf den Mittelaltermärkten verschmelzen dann halt eben Fantasy und alle möglichen Teilepochen des Mittelalters. Also da kann der Wikinger mit dem Kreuzfahrer, mit dem Landsknecht irgendwie Ringelreih tanzen, obwohl die mehrere hundert Jahre auseinander liegen. Das ist vielleicht so eine Sache. Da würde ich sagen, wenn ich einen Knopf drücken müsste, nur um hier für eine Übersichtlichkeit sorgen zu können, ich würde es machen.
Ich finde diesen Punkt ja auch für unser Thema heute sehr spannend, so also unter dem Grundbegriff Geschichtsdarstellung. Über was sprechen wir denn jetzt eigentlich genau, wenn wir über Mittelalter-Metal sprechen? Also, wenn wir das machen, ist das am Ende einfach nur so ein Name? Also, verbirgt sich da alles, was irgendwie alt anmutet, zusammengemixt im großen Pott mit Gitarren kombiniert? Wie viel Mittelalter steckt im Mittelalter-Metal denn überhaupt?
Kommt drauf an, war eine Antwort, die wahrscheinlich zu erwarten ist. Kommt drauf an, ob wir auf die Musik, also wirklich das, was wir hören, schauen, oder ob wir auf die textlichen Inhalte schauen. Die hören wir ja auch, aber das ist dann nochmal was anderes. Wir haben Mittelalter-Rockbands wie die bekanntesten In Extremo, Subway to Sally, die verwenden Nachbauten bzw. modern modifizierte Instrumente, akustische Instrumente, die mittelalterliche Instrumente nachahmen, Dudelsäcke, Leiern, Harfen und sowas. Da könnte man sagen, da versucht man über diese akustische Ebene Mittelalterlichkeit zu erwecken oder den Eindruck von Mittelalterlichkeit zu erwecken.
Ich finde, das ist jetzt mal ein guter Moment, eine dieser Bands kurz anzuspielen. In Extremo Subway to Sally hast du ein Stück, das deinen Punkt da besonders gut illustriert.
Ich würde sagen, also bei In Extremo, gerade im Mittelalterrock, ist Partyspaß groß geschrieben, ein Trinklied, In Extremo Biersegen, das wäre was. Wir haben lateinische Texte, wir haben die Instrumentierung, das ist akustische Mittelalterlichkeit, wie man sie im Mittelalterrock antrifft, par excellence.
Dann genau das jetzt. Nachtclub über Pop, NDR Blue. Wir sprechen über Mittelalter und das eben bei In Extremo Biersegen, A Touch of Medieval Times sozusagen. Nach wie vor bei mir, Kilian Bauer, Uni Tübingen. Kilian, du warst eben noch mitten im Fluss über die Instrumentierung bei In Extremo und ich wollte dich eigentlich nur kurz aufhalten durch diesen Song.
Genau, es gibt also diese Instrumentierung, dann verarbeiten Bands vor allem des Mittelalterrocks auch ein paar der wenigen überlieferten, aus dem Mittelalter überlieferten Melodien. Und vor allem aber in den Texten haben wir halt diese Mittelalterlichkeit, das haben wir dann gerade, haben wir gerade schon gehört. Latein und neben Latein verwenden diese Mittelalter-Rockbands sehr viele andere Sprachen auch. Also eigentlich die mittelalterlichen Sprachstufen so gut wie jeder europäischen Sprache. Und manchmal auch darüber hinaus. Und wenn wir jetzt irgendwie so eine alte Sprache hören, dann merkt man auch schon, hoppla, da ist was anders. Wir verstehen das nicht, wie Französisch, also modernes Französisch, modernes Englisch klingt. Das haben wir vielleicht so im Hinterkopf und merken dann schon irgendwie, das ist irgendwie was Altes. Was es dann konkret ist, das merken wir vielleicht nicht, weil ich weiß nicht, ob du jetzt Angelsächsisch oder Altenglisch oder sowas erkennst. Und manchmal haben wir auch noch Samples aus Filmen, das ist ganz spannend. Querverweise zu anderen popkulturellen Medien. Also wir haben, da sind wir jetzt nicht beim Mittelalterrock, sondern im Black Metal bei Marduk wird von Marduk in der schwedischen Black Metal Band wird in einem Song ein Dialog aus dem Namen der Rose, also der Romanverfilmung zu Umberto Ecos Roman, da wird ein Zitat am Anfang aus diesem Film wiedergegeben, Are you inspired by the devil? Fragt ein Mann und der andere antwortet, Yes, I am inspired by the devil. Und das schreit er, das passt natürlich sehr, sehr gut zu einer Black Metal Band. Aber bei Leuten, die dieses Zitat, diesen Querverweis erkennen, wird dann auch so dieser Film, diese Assoziation zum Film, der eben im Mittelalter angesiedelt ist, geweckt. Also jetzt haben wir dieses gehörte Mittelalter. Und dann gibt es aber noch ein optisches, ein gesehenes Mittelalter. Musik ist ja nicht nur das, was wir hören, oder Metal ist ja nicht nur das, was wir hören, sondern ist ja eine ganze kulturelle Strömung, die auch sich auf Bühnen und auf Albumcovern, auch wenn wir jetzt im Digitalen meistens Musik rezipieren, aber auch Albumcover, Bühnenoutfits, Merchandising-Artikel und sowas hat. Und da ist natürlich dieses klassische Mittelalter Schwerter, Runen, Helme, alle Rüstungsbestandteile.
Aber spezielle. Warte mal eben ab. Das ist dann aber eher Albumcover, oder? Also wenn du da zum Konzert gehst, anstatt von Band-T-Shirts, kriegst du da von denen dann eher Trinkhörner oder
ja,
was haben die?
Auf der Bühne, das ist ganz spannend. Also In Extremo, um jetzt wieder bei denen zu bleiben, aber auch Saltatio Mortis, eine andere Band aus dem Bereich, machen Burgentouren. Also da sucht man sich den Auftrittsort schon nach diesem historischen Setting aus, damit die Atmosphäre schon vorhanden ist. Und auf der Bühne gibt es dann manchmal, oder bei Amon Amarth, eine der kommerziell erfolgreichsten und bekanntesten Melodic Death Metal Bands, die sich ausschließlich mit Wikingern beschäftigen und nordischer Mythologie in ihren Texten. Die haben auf ihrer Bühne öfters auch ein Wikingerschiff stehen, beispielsweise. Also das, was man sich unter einem Wikingerschiff so vorstellt, langgezogen, mit Drachenkopf und weiß-rotem Segel. Oder dann treten Reenactment-Gruppen auf, die dann zum Beispiel Kämpfe nachstellen. Und diese Reenactment-Gruppen, das ist auch wieder das Spannende, da haben wir dann nicht zwingend diese poppige Darstellung von Wikingern, sondern die orientieren sich eher an archäologischen Funden und an archäologischen oder Rekonstruktionen, die aus dem wissenschaftlichen Bereich stammen. Und dann gibt es so eine Verschmelzung von Popkultur und verlängerter Wissenschaft, wenn man so will.
Also das ist aber, wenn ich dich richtig verstehe hier, Amon Amarth schon eine Gruppe, die auch in ihrem Rahmenprogramm diese ganze Angelegenheit ein bisschen ernster nimmt und eben nicht so ein, ja, in Anführungszeichen, Mittelalter-Gemischtwarenladen anbietet. Würdest du sagen, ist das eher die Regel oder ist das eher die Ausnahme in dieser Szene?
Das Problem ist schon, dass man nicht von einer Szene sprechen kann, würde ich sagen. Also klar, wir haben diese Klammer Metal, härtere Gitarrenmusik. Ich würde aber sagen, dass man da schon differenzieren muss zwischen dem Mittelalterrock dann und anderen Metalbands. Der Gemischtwarenladen ist, würde ich sagen, eher im Mittelalterrock und im Heavy-Power-Metal-Bereich. wo man mal einzelne Themen aus dem Bereich der mittelalterlichen Geschichte rausgreift und sich mit denen beschäftigt. Und dann haben wir Bands im Viking Metal, da ist der Name ja schon Programm, im Viking Metal, teilweise auch im Death Metal, die sich ausschließlich mit Wikingern beschäftigen. Im Black Metal ist das auch so ähnlich. Black Metal ist auch eher der Gemischtwarenladen. Da haben wir von Satyricon das Album Dark Medieval Times von, ich glaube, 1993. Da kommen Wikinger auch vor, aber da ist das Mittelalter auch eher eine diffuse, finstere Anderswelt, wo diese Finsternis, dem Mittelalter zugeschriebene Finsternis, Programm ist. Und auf dem Cover sieht man dann auch schön so eine düstere Festung davor, ein Held auf einem Pferd, das gerade auf den Hinterbeinen steht und eine Waffe in die Höhe reckt. Und die Umgebung ist ganz lebensfeindlich, kaum, also nur tote Bäume, Schluchten, eine zerfurchte Landschaft und eine erdrückend große, finstere Burg, alles in Grautönen gehalten. Das ist auch der finstere Gemischtwarenladen. Ja, den Umgang, das fällt mir jetzt gerade noch ein, diesen Umgang, in dem das Mittelalter ein bisschen ernster genommen wird, oder dieser ernstere Umgang mit dem Mittelalter, den finden wir, hatte ich schon gesagt, eher so im Viking Metal. Das hängt damit zusammen, dass die Bands, vor allem skandinavische Bands, teilweise auch deutsche Bands oder niederländische Bands, ja, wie soll man es denn sagen, da ihre kulturellen Wurzeln suchen oder Traditionen hochhalten wollen oder die Suche nach der ursprünglichen Kultur ihres Landes oder ihrer eigenen ursprünglichen, vermeintlich ursprünglichen Kultur sind. Und das schließt dann eigentlich dieses Party-Mittelalter, wie wir es im Mittelalter-Rock finden, fast aus. Wobei jetzt mit dem Party-Mittelalter tue ich dem Mittelalter-Rock auch Unrecht, weil Subway to Sally und In Extremo haben durchaus sehr viele ernste Lieder. Aber dort ist eher mal auch was Spaßiges zu finden. Oder die meisten Trinklieder zum Beispiel kommen aus dem Mittelalter-Rock und nicht aus diesen Viking-Metal-Bereichen.
Aber lass uns noch mal eben ganz kurz einen Punkt machen. Jetzt haben wir wieder viel geredet über verschiedene Bands und ich habe den Eindruck, wir sollten zumindest mal ein gutes Beispiel aus dem Viking Metal hören. Ist Amon Amarth das, was wir hier mal auflegen sollten?
Ja, das sollten wir auflegen. Nur die kleine Korrektur: Amon Amarth ist kein Viking Metal, weil Viking Metal der Musikgenre, also der Subgenre ist. Amon Amarth machen musikalisch, also technisch gesehen, Melodic Death Metal mit Wikinger-Themen.
Holy shit.
Es ist kompliziert. Ich habe nicht gesagt, das wird einfach.
Aber gut, dass wir diese Feinheiten abklären. Und jetzt können wir uns auch nochmal davon überzeugen, wie die klingen. Das ist Amon Amarth Heidrun.
We'll be right back.
Das war Amon Amarth. Ihr hört immer noch Nachtclub Überpop. Heute sprechen wir über Mittelalter-Metal und nach wie vor dabei Kilian Bauer, Historiker. So, der Song eben hieß Hadron und du hast mir eben schon erzählt, worum es da geht. Bitte teile dein Wissen doch nochmal eben. Ich fand es nämlich fast ein bisschen lustig.
Hadrun ist ein Lied über die Ziege Hadrun. Die steht auf dem Dach Valhallas, der Ort, an dem in der nordischen germanischen Mythologie die gefallenen Krieger kommen und knabbert an einem Baum und produziert den Met. Der Met kommt aus ihrem Euter, den Met trinken die gefallenen Krieger in Valhalla. Darum geht's in dem Song. Also es ist eigentlich ein, wie soll man sagen, Trinklied mit historischem Bewusstsein oder so könnte man das nennen.
Du hast eben noch erzählt, als wir so ein bisschen sprachen über die Kultur hinter diesen Szenen, dass ich Leute einfach so ein bisschen damit auseinandersetzen. Wo kommen die eigenen Leute her? Und dann landen sie eben bei so etwas wie Viking Metal. Ist diese Art Musik denn eigentlich ein sehr europäisches Phänomen oder finden wir auch so etwas wie in Anführungsstrichen Mittelalter Metal aus Indonesien, aus China, aus Japan oder ist das wirklich so ein rein europäisches Ding?
Ich würde sagen, das ist ein rein europäisches Ding, was damit zusammenhängt, dass das Mittelalter mehr oder weniger eine europäische Epoche ist. Also die wurde, kurzer Exkurs, das Mittelalter ist entstanden, weil sich die Humanisten des 14., 15. Jahrhunderts von ihrer Gegenwart abgrenzen wollten. Die meinten, das Latein ist zu schlecht geworden, alle sind so ein bisschen komisch in ihrer Gegenwart, also zurück zur Antike, wieder zurück zu guter Literatur, zurück zu gutem Latein. So ist es, hat es überhaupt angefangen, dass das Mittelalter als Epoche entsteht, also gemessen an europäischer Kulturgeschichte quasi. Oder das wurde an europäischer Kulturgeschichte ausgemacht. Und die Daten, über die wir am Anfang ja schon gesprochen haben, Christianisierung und dieses ganze Zeug oder auch am Ende Erfindung des Buchdrucks, die sogenannte Entdeckung Amerikas, das sind ja alles Daten, oder alles Dinge, die aus europäischer Perspektive geschildert werden. Folglich ist das Mittelalter mehr oder weniger eine europäische Epoche. Und dementsprechend ist das hauptsächlich nur für europäische Bands interessant. Also mir sind tatsächlich kaum Bands von außerhalb Europas. Man muss es so sagen. Bands aus Europa und Bands aus Ländern, die sich mit europäisch-westlicher Kultur auseinandersetzen. Die beschäftigen sich damit zum Beispiel, also weil amerikanische Bands tun das auch zuhauf, die bekanntesten Manowar, die haben eigentlich die Wikinger als erste für ihr Bandkonzept komplett verwurstet. Und die sind ja nun keine Europäer, aber aus diesem westlichen Kontext. Der Bassist der Band interessiert sich auch für, oder es interessiert sich, ist eine Untertreibung, ist ein großer Wagner-Fetischist. Und auf diese Art und Weise haben die dann auch Kontakt zu diesem europäischen Mittelalter. Aber die indonesische Band, die Texte über keltische Mythologie zum Beispiel schreibt, die gibt es nicht. Da wird dann eher, das ist auch wieder das Spannende, wir haben eigentlich so eine kulturelle Grenzenziehung in gerade in diesen Bereichen Pagan Metal, Texte, der sich darüber definiert, dass Texte sich mit Mythologie, heidnischen, also sogenannten heidnischen Mythologien beschäftigen. Bands im Pagan Metal, die beschäftigen sich immer mit der Kultur ihres eigenen Landes, so könnte man sagen, oder mit der Vergangenheit ihres eigenen Landes, in Anführungszeichen, muss man das ja natürlich sagen. Bands aus Schottland, Irland, die widmen sich keltischer Mythologie. Bands aus, hatte ich schon vorhin gesagt, Deutschland, Skandinavien, den Niederlanden, die beschäftigen sich mit dieser nordischen oder germanischen Mythologie. Ja, also wir haben da eigentlich so eine seltsame Trennung. Und es ist nicht so, dass es automatisch bedeutet, jeder muss nur seins machen. Aber in der, wie soll man sagen, in der Authentizität oder so wird, also es wird, glaube ich, durchaus bevorzugt, wenn jemand über diese eigene Kultur als Experte seiner eigenen Kultur quasi singt.
Ich will nochmal eine fast offensichtliche Frage hinterherhauen. Also du hast Runen erwähnt, die eigene Kultur, die eigene Vergangenheit. Hast du den Eindruck, Teile dieser Szene wären nationalistisch rechtslastig?
Der Szene pauschal kann man das tatsächlich nicht unterstellen, aber Teile der Szene auf jeden Fall. Das Problem ist nur, man kann das sehr schwer differenzieren, weil nämlich die Nutzung von, ich mache das jetzt mal anhand der germanischen, nordischen Mythologie, die Nutzung dieser Mythologie oder die Darstellung der Mythologie durch die Bands unterscheidet sich teilweise in ihrem ästhetischen Erscheinungsbild nicht von der des Rechtsradikalismus, obwohl die Bands komplett andere Intentionen haben als Rechtsradikale. Das Problem ist, die schöpfen aus demselben Themenfundus, könnte man sagen. Also eben Sagen über Odin, Thor, haben aber andere Aussagen, andere Botschaften. Und man muss dann eigentlich von Band zu Band genau hinschauen, um das zu verstehen. Und dazu kommt noch dann, dass eben, du hattest die Runen angesprochen, eben diese Nutzung von Runen und heidnischen Symbolen, Thorshammer oder sowas, dass die schon im 19. Jahrhundert, aber auch dann entscheidend nochmal im Nationalsozialismus ästhetisiert wurden und in den Vordergrund geschoben worden, so dass die Symbole nicht verbrannt sind, aber von vielen für rechtsradikal angesehen werden, weil sie ja eben auch von Rechtsradikalen genutzt werden. Und eben um unterscheiden zu können, werden diese Runen jetzt einfach zur Illustration von Wikingergeschichte oder spätantiker Geschichte genutzt oder steckt da ein weltanschauliches Konzept dahinter? Da muss man wirklich über die Darstellung hinaus Interviews lesen, Artikel über die Bands und die Texte ganz genau durchdenken, weil manchmal gibt es sogar dumme Zufälle, also textliche dumme Zufälle. Also mir fällt jetzt ein, das hat jetzt mit dem Mittelalter wenig zu tun, aber was diese Zufälle ganz leicht oder wirklich ganz prägnant illustrieren kann, ist zum Beispiel Heaven Shall Burn. Die haben ein Lied, also eine thüringische Metalcore-Band, die sehr populär ist und eher im linken Spektrum oder antifaschistischen Spektrum zuzuordnen ist. Also die sind keine Nazis, definitiv nicht, und die sind auch nicht rechts. Die haben sich auch eindeutig gegen die AfD und Höcke geäußert. Auf jeden Fall, die haben ein Lied, das heißt Sword and Shield, also Schwert und Schild. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein Schwert und Schild Festival, also ein Neonazi-Festival. Und da haben wir zwar fast eine Deckung der Begrifflichkeit, aber die beiden haben inhaltlich nichts miteinander zu tun. Sogar sind eher an entgegengesetzten Polen anzusiedeln. Und das ist natürlich bei den Viking-Metal-Bands nicht ganz so krass, weil die ja auch auf der Suche nach kulturellen Wurzeln sind oder sowas und sich auf Germanen zurück, führen wollen. Die Wurzeln dieser Sichtweise liegen aber eher im 19. Jahrhundert als im Nationalsozialismus. Also die haben weniger diese Neonazi-Bezüge, sondern eher Bezüge auf die Romantik, in der eben das Mittelalter als vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, das Mittelalter als eine Epoche, oder wo man versucht hat, die nationale Größe im Mittelalter zu finden. Also Deutschland war ja im 19. Jahrhundert in viele kleine Staaten oder bestand aus vielen kleinen Staaten, nicht aus dem großen, mächtigen Nationalstaat, der aber das Ideal der bürgerlichen Gesellschaft damals war. Und dann hat man überlegt, ja, was macht man? Deutschland ist jetzt irgendwie ja nicht gerade so der große Player. Schauen wir mal, wie es früher so war. Wo ist man rausgekommen? Im Mittelalter. Das Heilige Römische Reich mit dem Kaiser an der Spitze, vermeintlich an der Spitze. Da hat man den geschlossenen Nationalstaat, den man sich ersehnt hat, und hatte auch eine Führerfigur in Form des Kaisers. Dass das alles natürlich keine richtige Analogie ist zur Gegenwart, das ist wieder eine andere Sache.
Ich habe jetzt nochmal eine Anschlussfrage, die möglicherweise so ein bisschen spekulativ ist. Also wir reden ja, egal welche Ausformung wir heute so angedippt haben, im Wesentlichen über Gitarrenmusik, ne? Also warum glaubst du, ist denn so etwas wie Mittelalter-Metal entstanden? Ich meine, genauso gut könnte es ja Renaissance-Rap oder frühe Neuzeit-Elektro geben. Also warum Mittelalter-Metal?
Dazu können wir gleich in die Entstehungszeit des Metal schauen, beziehungsweise bevor der Metal entstanden ist. Die erste Band, soweit ich sehen kann, die sich mit dem Mittelalter beschäftigt hat, waren Led Zeppelin. Und zwar auf ihrem dritten Album 1970 hatten die ein Lied, den Immigrant Song, in dem sich die Band selbst mit Wikingern gleichsetzt. Und das hatte einfach den Hintergrund, dass die auf Tour waren und in Reykjavik ein Konzert gespielt haben. Und da liegt dem liegt die einfache Gleichung zugrunde: Skandinavien ist gleich Wikinger. Das ist erstmal so ein Zufall. Durch Zufall kommen manche hin. Und dann haben wir aber auch noch was, eine ganz andere Strömung. Und das ist ganz, ganz spannend. Denn der Metal hat gerade in den Anfangstagen sehr stark auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert, beziehungsweise ist aus gesellschaftlichen Entwicklungen überhaupt erst entstanden. Wenn wir bei Led Zeppelin bleiben, die 60er, England, beziehungsweise Großbritannien ist nicht mehr diese Großmacht, die es mal war, die jungen Männer, vor allem in den industriell geprägten Städten, haben nicht so die großen Möglichkeiten aufzusteigen oder sowas. Da bildet sich so eine ganz spezifische Jugendkultur heraus. Und in dieser Jugendkultur spielt einmal das Fantasy-Genre eine große Rolle, Sword and Sorcery. Das ist das eine, in denen immer männliche Helden durch Gewalt Probleme lösen in der Fantasy-Welt, bestehend aus, also das Klassische mit Drachen und leicht bekleideten Frauen. Also könnte man sagen, das ist so eine Art Ermächtigung, die diese jungen Männer da erfahren. Durch eine Rückkehr zu einer archaischen Männlichkeit sind die wer, könnte man sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, wie im Deutschland des 19. Jahrhunderts, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, diese Rückversicherung haben, in der Gegenwart läuft es nicht so gut. Deswegen schauen wir jetzt mal auf das Mittelalter, wie es da gewesen ist. Und dann kommt eine Mischung aus König Artus oder verschiedenen Artus-Traditionen, mittelalterlicher Geschichte und J.R.R. Tolkien raus. Und man schafft sich dann so eine kleine Mythologie, um die Fragen der Zeit zu beantworten. Das hängt auch mit dem nationalen Selbstverständnis zusammen. In Großbritannien, wer oder was ist denn überhaupt Brite? Für die Waliser ist König Artus derjenige, der die Angelsachsen bekämpft hat. Das Dumme ist, aber die Engländer selbst führen sich auf die Angelsachsen zurück. Tja, und so gibt es eben zwei verschiedene Traditionen. Und durch diese Vermengung aller Traditionen haben Led Zeppelin eigentlich ein Identifikationsangebot gemacht in den 60ern. Und dann kommt eben Fantasy weiter, noch mehr dazu, Sword and Sorcery, Tolkien. Das wird auch im Black Metal der 90er Jahre aufgegriffen. Da benennen sich viele Bands nach, ja, nehmen ihre Namen aus diesem Tolkien-Universum, aus dem Herr-der-Ringe-Kosmos. zum Beispiel Gorgoroth, eine norwegische Black Metal Band, die benennen sich nach der Ebene von Gorgoroth. Das ist eine Ebene, also eine geografische Lage in dieser Fantasy-Welt Tolkiens. Das sind so diese Einpunkte und Wikinger sind wieder ein Sonderfall.
Du hast eben noch einen Punkt angesprochen. Es wirkt ja auch heute noch immer sehr, sehr männlich dominiert. Also spielen Frauen da überhaupt eine Rolle in dieser ganzen erweiterten Szene?
Man muss zwischen der Szene und den Liedern unterscheiden, glaube ich. Also es ist ganz klar, der Metal ist nach wie vor männlich dominiert. Sowohl was die Musikerinnen und Musiker betrifft, als auch was die textliche Repräsentation von Frauen betrifft. In diesem Metal-Mittelalter, so könnte man es nennen, also in diesem Mittelalter, wie es in Liedtexten erzählt wird, sind Frauen eher eine Dreingabe, Staffage, spielen eine Nebenrolle oder im schlimmsten Fall männliche Verfügungsmasse. Ich habe aber den Eindruck, dass ich, also ich winde mich jetzt ein bisschen, ich habe den Eindruck, dass ich insgesamt, also da ist der, also es geht eigentlich gar nicht nur um den Mittelalter-Metal, ich habe den Eindruck, dass sich insgesamt da was ändert in den letzten Jahren. Wir haben früher diese klassische Zweiteilung gehabt, wenn Frauen in Bands waren, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das Schema, ich denke jetzt gerade an dieses The Beauty and the Beast Schema aus dem Gothic Metal. Wir haben die weiß gekleidete Sängerin, die irgendwie weibliche Unschuld repräsentiert. Und dann haben wir die finster dreinblickenden, schwarz gekleideten Instrumentalmusiker, männlich, die dann halt diese Düsterheit, diese Düsternis repräsentieren. Und das haben wir zum Beispiel in, wie heißt das Lied, in einem Video von Nightwish. Da wandelt die weiß gekleidete Tarja Turunen damals noch über ein mittelalterliches Schlachtfeld ganz düster. Alle Männer sind Krieger und sie ist quasi der Welt entrückt und wandelt in ihrem weißen Kleid über das Schlachtfeld. Und das, glaube ich, bricht jetzt auf, weil wir A, mehr weibliche Sängerinnen haben mittlerweile, also nicht nur im Mittelalter-Metal, sondern auch überall oder vor allem überall, würde ich sagen, vor allem in den anderen Genres. Frauen schreien auch, also die müssen nicht mehr nur singen und vor allem inszenieren sie sich anders. Die ziehen sich jetzt auch finster an, müssen nicht das Kleidchen anhaben, sondern die übernehmen einfach diese klassische Metal-Ästhetik. Oder, das ist jetzt noch ganz faszinierend, bei einer jungen amerikanischen Band, Castle Red heißen die, da verkleidet sich die Sängerin eigentlich wie die Sword and Sorcery-Helden, so wie wir es von Manowar kennen. Manowar, Muskelpakete, wenig an, Lederklamotte, Schwert und sowas. Und die zieht sich genauso an. Also ich glaube, dass die aktuelle Tendenz, diese Grenzen zwischen männlich und weiblich konnotierten Räumen miteinander verschwimmen lassen. Aber da sind wir eher am Anfang der Entwicklung, würde ich sagen. Also unter dem Durchschnitt sind die meisten Musikerinnen, meisten Musiker, ja, so könnte man sagen, insofern sind die meisten Musiker Musiker und nicht Musikerinnen.
Wir bewegen uns schon stark aufs Ende der Sendung zu, deswegen nochmal eben eine abschließende Frage zur Szene. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, alles, was jetzt so im weitesten Sinne in diese, in Anführungsstrichen, eine Szene fällt oder in diese verschiedenen miteinander verwandten Szenen, das ist doch eher Nische. Also die Frage an dich wäre jetzt, ist es das wirklich oder ist es tatsächlich viel größer? Man hört es nur vergleichsweise selten auf NDR 2. Wie ist es darum bestellt?
Ich glaube, es ist wie der letzte Teil deiner Vermutung. Und zwar, ich würde sagen, man hört es nur nicht auf NDR 2. Das vorletzte Album von In Extremo ist auf Platz 1 in die Albumcharts eingestiegen und das aktuelle Album auf Platz 2 zumindest. Ja, bei Amonomath habe ich jetzt die Einstiegszahlen nicht im Kopf. Aber das ist kommerziell sehr erfolgreich, findet auf großen Festivals statt und kann durchaus Menschen mobilisieren. Also insofern würde ich sagen, es ist natürlich nicht Helene Fischer, oder jetzt will ich NDR 2 nicht Unrecht tun, aber es ist nicht Helene Fischer im Ausmaß und es ist auch nicht Coldplay. Ja, vielleicht schon, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es ist mehr als Untergrund. Also die Zeiten des Metals im Untergrund sind eigentlich vorbei. Feuerschwanz fällt mir gerade ein. Eine der die sich nicht zu ernst nehmen in der Szene, auch eher Mittelalter-Rock oder Mittelalter-Metal, die sind schon, glaube ich, zwei- oder dreimal im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten. Und das hat für große Diskussionen gesorgt, ob die jetzt das Mittelalter bzw. den Metal verraten oder nicht. Und da ist, glaube ich, haben sich viele schwer getan, sich einzugestehen, dass Metal durchaus auch schon im Mainstream angekommen ist und nicht mehr dieses kultig-undergroundige hat.
Okay, dann noch die allerletzte übliche Frage. Wir haben viel gesprochen in den vergangenen fast 60 Minuten. Haben wir irgendwas nicht angerissen, was du aber unbedingt noch erwähnen möchtest?
Nee, ich glaube, abschließend wäre es mir tatsächlich einfach sehr wichtig zu betonen, dass das, also wir haben jetzt sehr viel über weltanschauliche Hintergründe auch geredet und das ist sehr wichtig. Sehr wichtig ist es aber eben genau auch hinzuschauen, weil ich glaube, für viele ist das Mittelalter einfach ein Bestandteil einer Flucht oder einer Auszeit aus dem Alltag, um mal abzuschalten, in irgendwelche andere Zeiten abzutauchen. Da ist es auch eigentlich egal dann, ob das irgendwie authentisch ist oder auch nicht, sondern es geht einfach nur um abzuschalten, so wie wir das auch mit Filmen, historischen Romanen und sowas tun. Und da unterscheidet sich der Metal eigentlich gar nicht so sehr von Computerspielen oder den beiden schon erwähnten Medien.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, alle, die jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben in dieser Angelegenheit, jetzt im Frühjahr 2025 erscheint das Buch Dark Medieval Times, das Mittelalter im Metal. Autor ist Dr. Kilian Bauer. Vielen Dank für das Interview.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
Und jetzt hören wir zum Abschluss noch ein Stück. Kilian Bauer hat sich was gewünscht. Ein richtiges Magnum Opus. Die Band heißt Enslaved. Das Stück heißt 793. Weil es Norweger sind, wahrscheinlich eher 793. Untertitel Slaget om Lindisfarne. Und das war Nachtclub über Pop für heute. Mein Name ist Henning Cordes. Tschüss, macht es gut.